Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist Komponist, war Finalist bei dem internationalen Dirigierwettbewerb 2017 und seine musikalischen Wurzeln reichen vom Spielmannswesen über Techno bis hin zur sinfonischen Blasorchesterwelt. Er ist der tiefgründigste Quatschkopf, den ich kenne und ein wahrer Freund. Herzlich willkommen, Dirk Mattes.
Hallo, Andi.
Schön, dass du da bist. Wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Ich habe ja gesagt, du bist Komponist. Seit wann komponierst du und wie hat das denn eigentlich alles bei dir angefangen?
Also jetzt muss ich gerade selbst mal überlegen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da war ich 12, 13 sowas und meine Schwester hat damals einen Verein übernommen, der von der Besetzung her nicht sonderlich gut aufgestellt war und war auf der Suche nach Literatur und hat mich dann gefragt, ob ich denn sowas könnte. Und ich habe damals gesagt, wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Und so habe ich dann angefangen zu schreiben und habe dann irgendwie Spaß daran gefunden und immer mehr festgestellt, dass man dafür doch eine ganze Menge mehr können muss, als ich zu dem Zeitpunkt noch konnte.
Was muss man denn können für sowas? Also du hast das ja studiert. Was muss man denn können, um zu sagen, ich studiere das?
Du meinst, was für Bedingungen fürs Studium, also für die Aufnahmeprüfung, oder?
Ja, oder ab wann weiß man, ich könnte das studieren, komponieren?
Also bei mir war es tatsächlich mehr oder weniger spontan, weil ich tatsächlich gar nicht wusste, dass man das studieren kann und eigentlich geplant hatte, Schulmusik zu studieren. Damals noch mit Hauptinstrument Trompete. Und dann habe ich mir aber, ich hatte damals so ein bisschen mit meinem Ansatz Schwierigkeiten, der hat irgendwie an Stabilität eingebußt gehabt. Das war nach der Bundeswehrzeit, als ich noch dort Flügelhorn gespielt habe und dann habe ich mir aber in Anführungszeichen glücklicherweise eine Woche vor der Aufnahmeprüfung beim Handball komplett die Schnude aufgehauen und habe tatsächlich die Lippe offen stehen gehabt und konnte dann die Aufnahmeprüfung nicht spielen, was, glaube ich, eines der größten Geschenke meines Lebens war, weil das wäre wirklich ein völliges Desaster zu dem Zeitpunkt gewesen, weil ich einfach am Instrument irgendwie nicht stabil genug war, um das zu stemmen. So, daraufhin habe ich dann einfach nochmal geschaut, was es so ansonsten noch gibt. Und dann habe ich gesehen, dass man Komposition studieren kann. Man sieht schon, wie naiv ich an die Sache rangegangen bin, weil das hätte man sich ja eigentlich auch vorher schon mal klar machen können. Und daraufhin habe ich gelesen, was man dann eben in dieser Aufnahmeprüfung dann so alles parat haben muss. So Dinge wie Bach-Choräle spielen und eine Stimme singen. Genau. Ich habe dann eben angefangen, mich in diese Bach-Choräle reinzufuchsen und habe beschlossen, dass ich innerhalb von einem Jahr die Dinge, die man dafür können muss, auch können werde. Und dann habe ich einfach ein Jahr lang mich konsequent darauf vorbereitet und glücklicherweise hat es dann auch zu einem Studienplatz in Würzburg gereicht.
Muss man vorher viele Stücke geschrieben haben, um die Aufnahmeprüfung zu machen? Oder langt da, wenn ich einfach eine schöne Melodie schreibe? Ich frage jetzt mal ganz naiv.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, musste man 3 Kompositionen einreichen. Und die wurden dann im Prinzip, waren dann Gesprächsgrundlage in der mündlichen Prüfung.
Ah, okay.
Kannst natürlich du auch. Bewerbungskriterium. Also wenn du da jetzt 3 Sachen hingeschickt hast und der Professor hat sich gedacht, okay, bei dem brauchen wir gar nicht nachfragen. Das war sozusagen die erste Runde mehr oder weniger.
Ah, okay. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so ein Alltag von einem Komponisten aussieht? Ich glaube, viele haben so die Vorstellung, du sitzt am Schreibtisch oder im Garten, wartest, bis die Muse kommt, schreibst es auf und dann war es das.
Wer auch immer diese Muse ist, sie möge gern vorbeikommen. Ich habe immer einen Platz für sie frei. Nee, also die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Das ist zum Teil tatsächlich einfach auch echt handwerkliche Arbeit. Also wenn Ideen mal entwickelt sind, bei mir ist es meistens so, dass ich ein sehr genaues Gespür für die Zeit und die Dramaturgie von einem Stück habe. Also wie die Dinge zusammenhängen, wie sie im Verhältnis zueinander stehen, welcher Teil eher als Höhepunkt zu bewerten ist oder so, oder als Hinführung, soll heißen, ich mache das meistens recht deduktiv, also vom Großen ins Kleine, und dann fülle ich diesen Inhalt, und aus dem Generieren des Kleinen, also sozusagen der Melodien, der Harmonien und so weiter, verändert sich dann natürlich das große Bild auch wieder. Und im Idealfall verändert sich das eine und das andere immer zu, sodass es sich irgendwann dann so vereinigt, dass man eigentlich gar nicht mehr genau trennen kann, wo das Kleine aufhört und das Große anfängt und umgekehrt. Also sozusagen aus dem Kleinen das Große entwickelt und im Großen das Kleine wiedergefunden.
Okay. Hört sich deutlich unromantischer an, als man sich den Komponisten vorstellt.
Romantisch ist ja auch ein äußerst schwieriger Begriff. Schließlich leben wir ja jetzt auch schon im 21. Jahrhundert. Es ist einfach echt zum Teil dann auch echt harte Arbeit, und speziell so Momente, wo man dann an Punkte gerät, wo man viel geschrieben hat, und dann so eine Entscheidung zu treffen, die jetzt einfach weitreichende Konsequenzen hat. Also zwischen zwei Formteilen zum Beispiel, da kann es passieren. Also an den ganz harten Tagen, ich erinnere mich, sitze ich dann einfach einen Tag lang da und spekuliere mehr oder weniger, was passieren würde, wenn ich die Entscheidung treffe und wenn ich die Entscheidung treffe. Und eigentlich hat man eigentlich den härtesten Arbeitstag im ganzen Monat als Komponist, und faktisch stehen vielleicht 4 Takte da und die sind auch noch schlecht. Und das Interessante ist dann aber meistens, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, meistens ist es dann so, dass die Tage danach dann wirklich, da wird dann wahnsinnig viel Strecke gemacht. Wie so eine kleine Geburt sozusagen.
Ist es dann nicht schade, wenn du eine Entscheidung triffst und du hörst dann eine Interpretation und du merkst, okay, die Entscheidung ist vom Dirigent irgendwie dann anders interpretiert worden?
Anders interpretiert stört mich weniger als nicht bemerkt. Und das ist tatsächlich das Schlimmste, was man als Komponist erleben kann, wenn ein Dirigent ein Stück in der Hand hat und du genau merkst, dass ihm gar nicht bewusst ist, wann du Entscheidungen getroffen hast, die weitreichend sind. Weil so kommt natürlich der Dirigent niemals zu dem Gehalt von der Musik, oder zumindest dem, was ich glaube, was der Gehalt von dieser Musik ist. Was für mich eine wunderbare Sache ist, ist, wenn jemand eine Interpretation liefert, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Also da habe ich eine ganz, ganz persönliche Haltung dazu. Ich glaube, da kann ich nicht für alle meiner Kollegen sprechen. Aber ich finde es wunderbar, wenn jemand in meiner Musik was findet oder was sieht, auf das ich vielleicht gar nicht gekommen bin. Oder zumindest einen Fokus auf was legt, wo bei mir kein Fokus war. Das finde ich immer sehr spannend, weil es doch irgendwo zeigt, dass viele Dinge, mit denen man am Ende von der Komposition, also am Abschluss von der Komposition, mit denen man dann hadert und 10-mal drüber nachdenkt, und auf einmal stellt sich dann doch die Erkenntnis ein, dass andere Fragen viel spannender gewesen wären. Und dann gibt es auch wieder einen Grund, ein nächstes Stück zu schreiben.
Das heißt, du gehst von einem Stück zum nächsten und holst dir die Inspiration vom Stück davor.
Zumindest gibt es immer eine Wechselwirkung zwischen den Stücken. Also das ist bei mir, glaube ich, sehr, sehr deutlich wahrnehmbar auch. Also ich persönlich merke das sehr deutlich. Ich merke das auch an der Art, wie ich schreibe, dass das eine immer irgendwie eine Reaktion auf das andere ist. Das kann eine total logische Reaktion sein im Sinne von, dass man Ideen weiterentwickelt oder dass man versucht, Ideen zu komprimieren oder eben zu, ja, auf eine andere Art und Weise zu verarbeiten. Oder es kann auch die absolute Verneinung von dem vorher sein. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich mich in einem Stück mit einer gewissen Sache so klar und deutlich ausgedrückt habe und so intensiv beschäftigt habe, dass ich der Sache nichts mehr hinzuzufügen habe, dann ist es die logische Konsequenz für mich jedenfalls, das absolute Gegenteil danach zu tun. Außer ist
Okay.
es dann auch spannend.
Okay. Weil wir vorhin schon bei der Muse waren, die dich besuchen soll, wo holst du denn deine Inspiration her oder beziehungsweise was veranlasst dich dann zum Schreiben?
Menschen. Mich veranlassen Menschen zum Schreiben. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen interagiere, wie Menschen mich auf was aufmerksam machen. Und natürlich, der Nährboden von allem ist halt, ist meine persönliche, mein seelisches Empfinden. Und als wahrscheinlich wichtigste Komponente, das sind es natürlich die großen Meister der alten Zeiten. Also, wenn ich mich mit einer Mahler-Symphonie auseinandersetze oder mit einer Beethoven-Symphonie oder einem Brahms-Requiem oder sonst irgendwas in der Richtung, da passieren immer Dinge mit mir, die mich neu über Musik nachdenken lassen und im besten Fall mich auf einen Stein aufmerksam machen, den ich schon 100 Mal gesehen habe, aber bisher noch nicht umgedreht habe, um zu schauen, ob was drunter zu finden ist.
Du hast gerade Zeit als wichtige Komponente erwähnt. Das heißt, du siehst es auch wie Celibidache, der ja die Zeit auch sehr in den Fokus von Interpretationen stellt.
Zeit als Bedingung für Existenz. Das ist das, was ich zumindest glaube, verstanden zu haben von dem, was Celibidache denkt. Und ja, ich würde sagen, das ist ja tatsächlich schon ein Ausspruch, der schon von Mozart stammt, dass die zeitlichen Dimensionen darüber entscheiden, ob du was als sinnvoll oder geeignet wahrnimmst oder nicht. Ich habe den genauen Wortlaut nicht, aber wenn die Proportionen von verschiedenen Ereignissen, also die zeitlichen Proportionen von verschiedenen Ereignissen einfach nicht zusammenpassen, dann ist für mich ein Stück gescheitert.
Okay.
Das ist auch unter anderem dann der Punkt, wo ich sage, da habe ich mit sämtlichen, ich sag mal ganz despektierlich, Potpourris, Riesenprobleme. Ich benutze bewusst diesen Begriff, weil man erlebt immer wieder, dass ein Stück anfängt und dann kommt dann dieser eine Teil, von dem jeder weiß, dass das da drin sein muss. Der ist dann von mir aus 2 Minuten lang. Dann kommt der nächste Teil, von dem jeder auch weiß, dass der da drin sein muss. Der ist dann 1 Minute 30. Und so geht es dann fort. Und irgendwann stellt man dann fest, naja, jetzt ist dieses Potpourri zu lang. Und ja, aber jetzt müssen da unbedingt noch 4 andere wichtige Dinge rein und die kleben wir dann einfach so 20-sekundenweise dran, damit dann irgendwie das Sammelsurium aus Nutzlosigkeit irgendwie komplett ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich einfach nur abstoßend. Das ist für mich einfach, wenn ich das höre, also wenn ich mich davor nicht innerlich schütze, dann werde ich echt wütend. Und leider muss ich sagen, ist das gängige Praxis in der Art, Dinge zu arrangieren. Und da möchte ich wirklich sagen, das ist was, damit habe ich so große Probleme, da fehlen mir die Worte und das ist echt selten.
Okay, aber ist Zeit und Zeitwahrnehmung nicht auch ein bisschen subjektiv? Also woran misst man, dass die Proportionen jetzt für jeden wirklich gleich empfunden werden, gleich richtig empfunden werden?
Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit dafür zu sagen, dass es von jedem gleich empfunden wird. Das ist ja auch wichtig. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich immer wieder mit meinen eigenen Proportionen am Hadern bin. Also das eine Mal habe ich das Gefühl, das passt genau. Das nächste Mal habe ich das Gefühl, das ist mir ein bisschen zu lang. Das nächste Mal wache ich auf und habe irgendwie einen eiligen Tag. Da ist es mir irgendwie ein bisschen zu kurz. Das kann man natürlich, das ist ein Anspruch, dem kann man eigentlich nie wirklich gerecht werden. Ich will damit nur sagen, wenn man die Frage ignoriert, dann ist es einfach unverzeihlich.
Hast du das Gefühl, dass sich zu wenige jetzt mal Dirigenten dann auch darüber einen Kopf machen? was zeitliche Proportionen angeht in dem Stück, das er interpretieren?
Ja, ich denke zumindest, dass es eine Sache ist, die wichtig wäre zu bedenken. Ich möchte nicht sagen, dass das viele nicht tun, weil ich weiß nicht, was die Leute tun. Ich kann nur sagen, was ich höre. Und ich habe oft den Eindruck, dass sie es nicht getan haben. Und also ich kann nur von mir jetzt als Dirigent sprechen. Ich habe überhaupt keinen Grund, irgendeine Note zu spielen oder spielen zu lassen, ohne zu wissen, was die für Konsequenzen für den Rest des Werks hat.
Ja.
Also, natürlich ist ein C-Dur-Akkord schön, aber ein C-Dur-Akkord im Verhältnis zu einem, sagen wir mal, danach Fis-Dur-Akkord ist doch was völlig anderes, als wenn danach ein F-Dur-Akkord kommt. Die gehen Hand in Hand, verbinden sich ganz geschmeidig und die anderen stehen eben als völlig konträre Momente gegeneinander. Und ich finde, man kann natürlich sagen, ja, ich genieße jetzt diesen einen schönen C-Dur-Akkord und ich genieße den anderen Fis-Dur-Akkord und sage einfach, naja, das sind zwei schöne Akkorde, aber es muss einem doch klar sein, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Elementen, und da ist man wieder bei Celi Bedache, dass der eigentliche Gehalt der von der Musik die Beziehung zwischen diesen beiden Elementen ist und nicht die beiden Elemente an sich. Wenn zwei Menschen in einem Raum sind, dann ist es ja auch nicht so, dass der eine an der einen Seite steht und der andere steht an der anderen. Die unterhalten sich nicht, die reagieren nicht aufeinander. Ja, herzlichen Glückwunsch, da kannst du den zweiten Menschen auch einfach weglassen. Aber wenn man dann zu zweit steht und sich unterhält und aufeinander reagiert, dann stellt der eine eine Frage und auf einmal kommt der andere vielleicht zu einer Erkenntnis, die er ohne die Frage gar nicht gehabt hätte. Ja, das ist doch das Interessante daran, sich zu unterhalten. Und ich glaube, diese, nennen wir es mal Gravitation oder diese Kräfte, die zwischen Menschen wirken, die gibt es zwischen Tönen, die gibt es zwischen Formteilen und die gibt es in der Zeit, natürlich. Und das ist für mich das, was mich wirklich bewegt, so schön C-Dur-Akkord sein kann.
Sehr philosophisch, aber ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Gibt es Merkmale, an denen man sofort erkennt, okay, das ist eine Matthes-Komposition?
Das ist eine sehr schöne Frage. Wie hat John Cage gesagt, ich möchte Sie nicht mit einer Antwort verderben. Also soll heißen, ich glaube, frag einfach andere Menschen und du wirst bessere Antworten bekommen als von mir.
Du hast vorhin gesagt, dich bewegen Menschen, um zu komponieren. Wenn ich jetzt als Dirigent hergehen will und dein Werk mehr verstehen möchte, bei klassischen Komponisten ist es ja relativ einfach. Ich kann mir eine Biografie kaufen, ich kann Briefwechsel anschauen. Wie schaffe ich das bei dir? Was müsste ich lesen, um zu merken, oder was müsste ich tun, um zu merken, das hat ihn jetzt bewegt. Oder geht es heutzutage mit Komponisten nicht mehr so gut?
Also zum einen besteht ja die Möglichkeit, da ich das Glück habe, noch lebendig zu sein, dass man mich einfach kontaktiert. Meine Kontaktdaten findet man wunderbar im Internet auf meiner Webseite www.dirkmattes.com. Und jeder, der Bedarf verspürt, kann sich auch sicher sein, dass ich da gerne drauf reagiere. Ich freue mich immer, wenn sich Leute bei mir melden und irgendwie Interesse an meinem Werk haben. Das ist der Vorteil, den man als lebendiger Komponist hat. Und ich finde es eigentlich schade, dass die wenigsten davon Gebrauch machen, weil warum will man ein Buch über mich lesen, wenn man einfach mich fragen kann?
Vielleicht, weil die Scheu zu groß ist.
Na, wer vor mir Angst hat, dem ist nicht zu helfen.
Naja, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Mittelstufenorchester, da frage ich jetzt natürlich auch nicht jeden Komponisten an und was er sich dabei gedacht hat, weil ich, glaube ich, auch ein bisschen mir überlegen würde, okay, wenn das jetzt jeder macht, ist vielleicht die falsche Herangehensweise, aber gibt es nicht irgendwas, wo du sagst, das könnte man noch.
Wo kämen wir denn dahin, wenn niemand ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge?
Von wem?
Keine Ahnung, aber ein sehr kluger Satz.
Das heißt, Am besten, wenn man was von dir spielt, dich einfach mal anschreiben. Und dann.
Also ich gehe doch tatsächlich davon aus, dass es mir in den meisten Fällen gelungen ist, was zu schreiben, was man verstehen kann. Also soll heißen, ich bemühe mich eigentlich schon immer darum, das, was ich ausdrücken will, zwar immer irgendwie oder auch in häufiger Form im Subtext irgendwie zu verankern, aber ich glaube, dass die meisten Sachen doch verständlich sind. Ich bemühe mich immer darum, dass meine Musik für sich spricht.
Okay.
Und in den Fällen, wo das beim Gegenüberliegenden nicht auf Resonanz stößt, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Scheu ablegt, nachzufragen, weil das ist weil es einfach keine Schande ist, irgendwas nicht direkt zu verstehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar ein großes Problem in der Wahrnehmung von Musik ist, dass die meisten das Gefühl haben, sie müssten es verstehen. Was gibt es denn zu verstehen? Da gibt es diese Werke und dann, die sind etwas größer, die sind ein bisschen komplexer, also die sind ein bisschen verschlossener. Und dann sitzt jemand da und sagt, ja, ich bin so musikalisch ungebildet, ich kann das nicht verstehen. Ja, warum soll man das denn überhaupt verstehen? Kann man das nicht einfach nur genießen? Es reicht doch, das völlig wahrzunehmen und zu schauen, was macht das mit einem? Man muss doch nicht aus dem Konzert rausgehen und danach die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und anderen Leuten erklären, was das jetzt war. Es reicht doch völlig, in ein Konzert zu gehen, zu schauen, was das mit einem gemacht hat und danach ein anderer Mensch zu sein oder im besten Fall sich selbst ein Stück näher gekommen zu sein. Da geht es doch nicht darum, dass man danach ein Referat über den Komponisten halten kann, ob der jetzt im vorderen Kahlgrund oder im hinteren Kahlgrund geboren worden ist.
Ja, aber ich glaube, dass die Erwartungshaltung an ein Konzert eine andere ist im Moment bei den meisten. Ich glaube, die wollen dahin, sich unterhalten lassen und alles, was erstmal anders klingt, befremdlich will ich gar nicht sagen, aber anders klingt, ist komisch. Also bin ich nicht unterhalten. Weißt du, was ich meine?
Ja, gut. Das ist natürlich die Komponente ästhetisches Erleben auf Basis von Erfahrung. Soll heißen, Dinge, die man halt schon mal zumindest so ähnlich irgendwie gehört hat, sind für einen einfach leichter erreichbar als Dinge, die im eigenen Erfahrungshorizont noch überhaupt keinen Gegenpol haben. Also das ist ja völlig klar. Und das ist, glaube ich, auch eine große Schwierigkeit für uns Komponisten, weil es ja doch immer darum geht, ein Stück zu schreiben, in dem eine eigene Note drin ist oder eine eigene Aussage, eine eigene Tonsprache oder wie auch immer. Was kann ich denn jetzt dafür, wenn mein Gegenüber meine Tonsprache sozusagen befremdlich findet, im Sinne von, er hat vorher noch nichts gehört, an das das andockt. Da kann ich ja nichts dafür. Soll ich jetzt so schreiben, dass das für jeden anderen direkt zugänglich ist? Ich habe das, also das ist ja ein Thema, das beschäftigt mich schon viele Jahre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab die Erfahrung gemacht, dass es unmöglich ist, weil man kann nicht planen, wie Stücke auf den Gegenüber wirken. Mein Vordiplomsstück, also sozusagen meine Zwischenprüfung im Studium, habe ich aufgeführt. Und das war, in der Mitte war ein wunderschöner Choral und außenrum war ein ziemliches, ich nenne es mal Gemetzger oder Geschlachter. Also am Ende ist sozusagen dieser Choral eigentlich niedergeprügelt worden vom Schlagzeug. Also eine ganz, ganz bittere Kiste eigentlich mit einem wunderschönen, fast heiligen Moment in der Mitte. Und danach kommt ein Mädchen auf mich zu, nimmt mich in den Arm und weint und sagt, das war das Bewegendste, was er jemals gehört hat. Dann drehe ich mich um, dann kommt ein etwas älterer Herr auf mich zu und ist mehr oder weniger aggressiv und brüllt mich an, was eigentlich mit mir los wäre, dass ich sowas mache. Und vielleicht eine Minute später treffe ich auf meinen alten Gehörbildungslehrer und der sagt, naja, sowas Gewöhnliches habe ich ja schon ein paar Mal gehört. So, jetzt diese drei Erfahrungshorizonte mit einem Stück zu befriedigen, ist schlicht unmöglich.
Ja.
Die Frage wäre tatsächlich, was würde denn rauskommen, wenn diese drei Menschen sich in einem Raum befinden und unterhalten würden? Würden die denn überhaupt über einen Konsens kommen? Und ich behaupte, wahrscheinlich nicht. So, wie soll ich jetzt als Komponist also was schreiben, was es möglich macht, dass alle drei damit zufrieden sind? Das geht nicht. Und im Übrigen, das ist auch als Komponist gar nicht mein Ziel. Es ist mein Ziel, mich auszudrücken, Dinge nach außen zu tragen, die ich nicht in Worte kleiden kann. Also wo Worte einfach nicht ausreichen, um die Botschaft, die ich senden will, zu senden. Ja, wenn einem jetzt diese Botschaft nicht gefällt, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Soll ich jetzt ein anderer Mensch sein?
Nee. Ich finde schön, dass du das mal so sagst und auch diese Geschichte erzählst, weil ich glaube, das hilft vielleicht dem einen oder anderen Dirigenten auch mal ein bisschen mutiger zu sein in seinem Konzertprogramm, weil ja oft der Gedanke da ist, ich weiß nicht, ob das beim Publikum ankommt, das können wir nicht machen, um quasi diese Konfrontation aus dem Weg zu gehen, die ja eigentlich von vornherein vorprogrammiert ist, weil ja Menschen da sind.
Ich glaube, dass es ein Stück weit dazugehört, so integer zu sein, dass man auch gewisse Reibungen mit dem Publikum aushält. Ich sage das bewusst im Sinne von, dass es nur ein Stück weit nötig ist, weil man darf natürlich das Publikum nicht völlig ignorieren. Das ist
Das ist klar.
Dirigier selbst und ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Das ist auch einfach kein schönes Erlebnis danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass man als Dirigent schon auch die Verantwortung hat, sich hin und wieder mal auf dünnes Eis zu begeben. Und wenn man eine geschickte Programmplanung an den Tag legt, dann schafft man das auch, Dinge auf eine Art und Weise zu vermitteln. Dass selbst wenn jemand vorher den Erfahrungshorizont nicht hatte, um das Stück in Anführungszeichen zu ertragen, dann besteht doch die Möglichkeit, in dem Konzert Dinge gegenüberzustellen, mit denen das Werk in Reaktion tritt. Und schon hat der Zuhörer, der vielleicht mit dem einen Werk an sich nichts anfangen kann, die Möglichkeit, das mit den anderen in Beziehung zu setzen. Und dann beginnt es doch, dass der Zuhörer kreativ mit seinem Erlebnis umgehen kann. Und dann ist es am Zuhörer, ob er das macht oder nicht. Verordnen können wir es nicht. Wir können nur Angebote machen.
Ja. Inwieweit gehört die Dirigententätigkeit zum Komponisten?
Ich kann nur für mich sprechen, weil es gibt ja durchaus auch Kollegen, also Kompositionskollegen meine ich jetzt, die überhaupt nicht dirigieren und die ja trotzdem wunderbare Musik schreiben. Für mich ist es sehr wichtig, auch zu dirigieren, weil ich zum einen immer die praktische Machbarkeit am eigenen Leib erfahren darf. Das heißt, ja, wenn ich komponiere, stelle ich mir schon vorher die Frage, ob das jetzt wirklich so schwer sein muss an dieser Stelle. Was nicht heißt, dass ich es dann nicht mache, wenn es schwer ist. Nur, ich stelle mir die Frage, ist es überhaupt nötig, dass es so schwer ist? Oder gäbe es vielleicht eine praktikablere Lösung? Wenn ich dann aber zu dem Schluss komme, dass diese Schwierigkeit oder diese Herausforderung nötig ist, dann möchte ich darüber auch nicht mehr diskutieren müssen. Ich finde es immer lustig, wenn ich Uraufführungen habe und dann Orchestermusiker dann so fragen, ja, könnte man das nicht auch so machen? Da sage ich, natürlich könnte man das. Eine andere Antwort gibt's nicht, aber ich will das nicht. Es ist dann irgendwie so, als wären wir auf einem Bazar. Die Musiker fangen dann an zu feilschen, weil sie es nicht üben wollen. Da denke ich mir, naja, gut, wenn die Pianisten eine Beethoven-Sonate nicht üben wollen, ja, dann werden sie nicht weit kommen.
Als Komponist schaust du ja bestimmt nochmal ganz anders auf die Werke, die du dirigierst. Was ist dir dabei wichtig, wenn du die aussuchst?
In der Programmgestaltung von mir?
Ja.
Das ist ja ein Thema, das beschäftigt viele Dirigenten und da wird viel drüber geredet und es gibt viele Positionen. Also ich möchte mich da zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es, glaube ich, selten geschafft habe, ein Programm zu entwickeln, mit dem ich 100%ig konform bin. Ich habe mich immer bemüht um Horizonterweiterung und ich habe mich immer bemüht, trotzdem auch meine Musiker irgendwo abzuholen, wo sie stehen. Und ich habe mich immer um die Horizonterweiterung des Publikums bemüht und habe auch mich immer bemüht, das Publikum sozusagen da abzuholen, wo sie stehen. Ob mir das gelungen ist, das weiß ich nicht. Und in den Fällen, wo ich glaube, dass mir das gelungen ist, weiß ich auch nicht, ob das andere so sehen. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich relevant ist. Jeder sollte einfach sein Ding machen und seine Kompromisse, soweit wie es für ihn eben zuträglich ist. Und dann einfach auch mal den Mut haben, ein bisschen auszuscheren. Also sagen wir mal ein Stück von 5 Minuten, das vielleicht ein bisschen eigen ist, das erträgt doch jeder Mensch. Da geht doch, das ist für jeden Menschen, selbst wenn es ihm nicht gefällt, erträglich. Ich höre mir ja auch Dinge an, die für mich einigermaßen unerträglich sind und laufe nicht amok im Konzert. Ja, und für mich ist es eben einigermaßen unerträglich, mir was anzuhören, was ich 1 Milliardenmal schon besser gehört habe. Also nicht von der Aufführung her, sondern jetzt in der Gestaltung der Musik. Wenn ich dann so eine Kadenz höre, die ich einfach schon 100-mal gehört habe und da ist einfach nichts drin in diesem Werk, was mir irgendwas bietet, was ich noch nicht erlebt habe, ja, dann langweile ich mich zu Tode. Da fragt sich doch auch keiner, ist dieses Stück zu langweilig für Dirk Mattes?
Das stimmt. Und wonach suchst du dann das Werk aus? Also jetzt so die Komponistensicht. Also du guckst ja jetzt nicht nur darauf, okay, ist es für den Musiker gut? Ist es für das Publikum gut? Du hast ja nochmal wahrscheinlich einen anderen Blick. Oder vielleicht so formuliert, was macht eine gute Komposition aus?
Ich denke, Musik, die mich bewegt, hat was. Und dem danach zu spüren, finde ich interessant. Es kann also sein, dass ich durchaus ein Werk programmiere, weil ich nicht genau weiß, was ich davon halte.
Ja.
Da spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, weil vielleicht will ich einfach mal die Erfahrung haben, das aufgeführt zu haben, um mir danach eine echte Position bilden zu können. Weil ich kann natürlich über Pistazieneis mich auslassen, aber wenn ich es noch nie probiert habe, woher soll ich es denn wissen?
Ja.
Also ich glaube, einfach den Mut haben, sich ein Stück weit mal auszuprobieren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, sich selbst auszuprobieren und das auch mal öffentlich auszuhalten. Nicht die Frage zu stellen, kann das Publikum das aushalten? Das Problem sind doch häufig dann auch die Musiker, die sich nicht trauen, das einfach mal öffentlich darzustellen und ein eigenes Profil zu entwickeln. Es geht doch darum, als Musiker offen zu sein. Das ist das Schöne an der Musik, dass es einfach eine gewisse Grauzone gibt. Soll heißen, natürlich kann man sich über eine grundsätzliche Wertigkeit einigen, aber es bleibt doch, die klare Aussage von Musik bleibt uns letztlich immer verborgen. Mhm. Soll heißen, Musik ist das, was du draus machst. Und das ist doch das Schöne, dass man sich sowieso in so einem leicht unscharfen Raum bewegt, sodass, wenn man wirklich was sagt, was für andere Menschen nicht erträglich ist, da doch immer noch so ein kleiner Schutz außenrum ist. So, wenn man sich jetzt nicht mal traut, in diesem geschützten Raum des Erlebnisses sich so auszudrücken, dass es selbst da reingibt, sondern immer nur sich die Frage stellt, ob das für den anderen erträglich ist. Ja, wann will man es denn dann tun? Wenn es nicht mal im geschützten Raum möglich ist, sich selbst darzustellen, wann im Leben will man das denn dann tun?
Ja. Das heißt, du suchst deine Stücke tatsächlich emotionaler aus und nicht nach Handwerk.
Nun, ein Stück mit schlechtem Handwerk löst in mir einfach wenig Emotionen auf.
Okay.
Außer Ablehnung.
Was würdest du denn jetzt einem Dirigenten raten, der jetzt sagt, okay, ich kann jetzt handwerklich, habe ich noch nicht so viel Erfahrung, wonach kann man denn schauen? Woran merkst du sofort, okay, das ist handwerklich gut gemacht und das sollte man vielleicht nochmal hinterfragen. Gibt es da so 1, 2 Tipps, die du geben kannst?
Kompositionsstudium on the fly.
Quasi. Weil ich glaube, es gibt einfach viele, die auch gut dirigieren, aber manche Dinge halt eher aus dem Bauch heraus entscheiden.
Da spricht doch nichts dagegen. Eine gut geschulte Intuition ist doch was absolut Wichtiges für jeden Künstler. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die man in Stein gießen kann. Aber sich auf seine Intuition als Künstler zu verlassen, ist extrem wichtig. So wie er als Mensch. Ich glaube, dass es überhaupt keine schlechte Entscheidung ist, sich auf sein Gefühl zu verlassen. Eine intuitive Entscheidung zu treffen. Wenn man seine Intuition vorher genügend gefüttert hat, ist die Intuition eine verlässliche Quelle von guten Entscheidungen.
Ja.
Ich denke, das ist ja auch im Leben ist es genau dasselbe. Wir treffen Entscheidungen aus dem Bauch heraus und benutzen danach unseren Verstand, um dann Gedankengebäude außen rum zu bauen oder vielleicht oben drüber zu bauen, dass das Ganze dann rechtfertigt. Aber in Wahrheit haben wir unsere Entscheidung doch längst getroffen. So, also verlassen wir uns doch bitte einfach auf diese Entscheidung und nutzen unseren Verstand dann, um diese Entscheidung sozusagen als Werkzeug, um die Entscheidung in die richtige Richtung zu lenken. Das halte ich für wesentlich vernünftiger, als jetzt zu sagen, dass ich die Instanz bin, die jetzt sagen darf, was gute Kompositionen sind.
Wenn du anfängst, mit deinem Konzertprogramm und deine Partitur vor dir liegen hast. Wie fängst du an? Liest du erst? Hörst du Aufnahmen oder sind die für dich völlig tabu, dass du dich nicht beeinflussen lässt?
Ich glaube, dass es bei mir immer ein bisschen unterschiedlich ist. Ich bin ein Mensch, ich brauche verschiedene Ebenen, auf denen ich mich Dingen annähe. Soll heißen, ich lese die Partitur sehr genau, speziell von den Werken, die mich besonders interessieren. Ich laufe dann auch einfach manchmal durch die Natur und höre die Musik sozusagen weiter durch, also ohne Aufnahme. Ich brüte sie sozusagen aus. Und natürlich höre ich mir auch mal eine Aufnahme an. Aber meistens entweder sehr spät oder sehr am Anfang in dem Prozess. Und mir ist sehr wichtig, dass das einen sehr geringen Anteil von meiner Vorbereitung einnimmt, weil die Gefahr einfach immer gegeben ist, dass man sich zu stark an einer Aufnahme orientiert, selbst wenn die wunderbar ist. Selbst wenn die wunderbar ist. Aber wer sagt denn, dass ich nicht irgendwas zu diesem Stück beizutragen habe, was der große andere Dirigent nicht gefunden hat? Weil er einfach ein anderer Mensch ist.
Sollte das nicht immer das Ziel sein als Dirigent, dass man dem Werk was beiträgt? Also ich habe für mich mal beschlossen, ich will das so lange machen, solange ich das Gefühl habe, was zu sagen zu haben. Also wenn ich das Gefühl habe, ich mache einfach meinen Job und gucke, okay, alle Töne sind richtig und ich habe da irgendwie nichts mehr beizutragen, dann will ich das, glaube ich, nicht mehr machen.
Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, verstanden zu haben, was du gerade gesagt hast. Ich möchte es allerdings umformulieren. Ich glaube, dass der Dirigent eine Art Geburtshilfe ist. Okay. Wenn man es schafft, ein Werk so nah wie möglich an das zu bringen, was wirklich von alleine da drin vorhanden ist, dann wird diese Musik für sich von ganz alleine sprechen. Was der Dirigent dann dazu beigetragen hat, ist die Möglichkeit, dass das passiert. Wenn allerdings ein Dirigent versucht, seine eigene Person über das Werk zu stellen, dann weiß ich nicht, ob da wirklich was so Gutes dabei rauskommt. Es sei denn, die Komposition hat tatsächlich gewisse Mängel oder das Notenmaterial. Es gibt irgendeinen Übergang, der vielleicht ein bisschen unklar notiert ist, wo einfach auch es mehrere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass die eigene Person, natürlich spielt die Person des Dirigenten eine große Rolle, in der Wiedergabe von Musik. Aber ich halte es für schwierig zu behaupten, dass man als Dirigent dem Werk was hinzugefügt hat. Ich glaube eher, dass man in der Lage war, was freizuschaufeln, was andere sonst nicht bemerkt hätten. Wie ein Archäologe.
Also ich will das ein bisschen relativieren. Also ich setze nicht da und denke mir, okay, oh, das muss jetzt so klingen, dass jeder weiß, dass ich das dirigiert habe. Darum geht es nicht. Sondern ja, freischaufeln ist vielleicht ein ganz, ganz guter Begriff. Es gibt ja eine nette Anekdote von Carlos Gleiber, der, ich weiß nicht nach welcher Aufführung, von der Presse gelobt wurde und wurde gefragt, was er doch gemacht hätte, damit diese Inszenierung so toll ist. Und er meinte, er hat einfach dirigiert, was da steht.
Ja, sehr schön gesagt, ja.
Also das, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wie sehen deine Partituren im Laufe dessen aus? Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen jemanden im Gespräch, der hat gesagt, seine Partituren sehen manchmal auch noch jungfräulich im Konzert aus. Ist das bei dir auch so oder ist das so ein ständiger Prozess und ist völlig voll mit neuen Notizen und Erkenntnissen?
Also meine Haltung dazu hat sich in den letzten Jahren doch stark verändert, muss ich sagen. Und ist auch von Werk zu Werk immer mal unterschiedlich. Ich erinnere mich, dass ich in der Vorbereitung für den internationalen Dirigentenwettbewerb in Würzburg Partituren, die waren so bunt, die sahen danach aus, also eigentlich wie ein Gemälde mehr oder weniger. Da gab es eigentlich keine Note, die nicht irgendeine Farbe hatte. Und ich habe diese Werke einfach wahnsinnig exzessiv durchgearbeitet. Und bin dann allerdings zu der Erfahrung gelangt, dass wenn man ein Werk, also ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber wenn ich ein Werk zu genau zerpflückt habe, ich dann Schwierigkeiten habe, eine gute Probe zu halten, weil die Musiker mich zu oft enttäuschen. Also ich leide dann sozusagen unter der menschlichen Komponente, dass ich nicht dahin komme, was ich unbedingt haben will. Und ich habe festgestellt, dass es manchmal gut ist, wenn man eine Partitur so genau durchgeoxt hat, danach sich von dem Eigenstudium wieder ein bisschen zu lösen, damit überhaupt wieder für andere Menschen die Möglichkeit besteht, daran teilzuhaben. Mhm. Weil sonst fühlen sich die Musiker wie Wasserträger und Wasserträger arbeiten einfach immer nur mit der Hälfte des Herzens.
Also ich kenne das auch so ein bisschen, wenn ich zu genau die Partitur habe, aber dann nicht mal zwingend, dass ich enttäuscht werde, sondern ich habe immer das Gefühl, ich muss noch mehr Input und dann möchte ich noch das noch sagen und das noch sagen, dann werden die Proben sehr überladen. Ja. Weil man ja alles loswerden will, was man irgendwie da rausgezogen hat.
Und genau dieses Überladen, um nochmal den Bogen zuvorhin zu den Arrangements zu schließen, genau dieses Überladensein ist dann das Problem. Man will unbedingt dieses eine kleine Stückchen da noch reinbringen. Genauso geht es uns Dirigenten. Wir haben diese eine wunderbare Aussage, die so wichtig ist, dass jeder Musiker das unbedingt gehört haben muss, sonst versteht er gar nichts von der Musik. Solche Dinge glauben wir ja manchmal. Das ist doch totaler Unsinn. Leute können doch auch, wenn man die Musiker gut mit auf den Weg nimmt, dann sind Musiker durchaus in der Lage, auch eine Stelle zu verstehen, ohne dass man sie erklärt hat. Das ist allerdings eine Erkenntnis, für die habe ich auch ein paar gute Jahre gebraucht. Und ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, immer durchzusetzen.
Was würdest du jemandem raten, der Komponist werden möchte?
Ein junger Mensch?
Ja.
Neugierig sein, unbedingt neugierig sein. Alles, alle Musik, die einen bewegt, von der man das Gefühl hat, oh mein Gott, da ist was ganz Besonderes drin. Anschauen. Partitur lesen und schauen, warum das so gut ist. Weil nur dann besteht eine Möglichkeit, dass man selbst seine eigene Sprache, also dass man das in seine eigene Sprache integriert. Und ansonsten unbedingt frühzeitig den Mut haben, auf einen Komponisten oder auch einen Tonsatzlehrer oder sonst irgendwas, auf einen Theoretiker zurückzugreifen, um sich gewissen Input zu holen, weil leider steht hinter dem ganzen großen Zauber doch eine ganze Menge harte Arbeit vorher und eine Menge Handwerk und man muss einfach viele, viele Dinge können, bevor man in die Nähe von dem kommt, was man eigentlich selbst sagen will. Weil sonst sagt man einfach nur das, was andere auch schon gesagt haben. Das ist zwar schon mal schön, wenn man das überhaupt kann,
ja,
aber kann aus meiner Sicht natürlich nicht das Ziel von einem echten Komponisten sein.
Mhm. Ich habe zu Beginn schon gesagt, dass deine Wurzeln unter anderem im Techno liegen, was ja doch sehr spannend ist für einen Komponisten heutzutage. Inwiefern hat sich das im Studium oder auch jetzt noch bezahlt gemacht? Oder ist das so separat weg, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt?
Also die elektronische Musik ist für mich zeitlebens ein Mysterium gewesen. Ich erinnere mich, dass ich das erste Mal im Techno gehört habe und ich hörte diese Klänge. Und ich habe einfach nicht verstanden, wie die entstehen. Normalerweise höre ich eine Geige und ich sehe, naja, okay, der rupft da gerade an der G-Seite rum und dann weiß man, aha, da kommt ungefähr das und das raus. Aber da waren auf einmal so Klänge und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das hat mich irgendwie fasziniert. Auf der anderen Seite fand ich das faszinierend, dass die mehr oder weniger der technische Fortschritt zu einer Musik geführt hat, die doch irgendwie eine Komponente von Urmusik irgendwie hat. Also so von steinzeitartigem Getrommel. Und diese Spannung aus sowas Fortschrittlichem und dann aber so einer völligen Reduktion auf irgendwas total Urtümliches, das hat mich irgendwie einfach fasziniert und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Die Frage war jetzt, was spielt es heute oder im Studium noch für eine Rolle? Also im Studium hat es eine sehr große Rolle gespielt, weil ich damals tatsächlich viel elektroakustische Kammermusik gemacht habe. Soll heißen, ich habe kleine Besetzungen gehabt und jeder hatte dann ein Mikro und ich habe mit einem Computerprogramm vorher Aktionen programmiert, die ausgelöst werden und die Mikros haben das Direktsignal der Spieler eben an meinen Computer dann weitervermittelt und dann eben Prozesse über die Boxen ausgelöst. Das fand ich insofern spannend, als dass das die elektronische Musik mal erhoben hat über dieses, was ja viele sagen, sie hören nur seelenlose Klänge. Und den Gedanken fand ich einfach faszinierend, dann zu sagen, naja gut, wenn da aber vorher eine Seele ist, dann wird der Klang ja nicht seelenlos. Das habe ich dann sehr viel, also das hat einen sehr großen Anteil in meinem Studium eingenommen. Das war einfach mein persönliches Ding. Interessanterweise, als das Studium vorbei war, habe ich mich davon sehr plötzlich eigentlich abgewendet, obwohl eigentlich kein direkter Anlass dazu bestand. Aber ich würde sagen, speziell fürs Orchestrieren hat es auf mich einen wahnsinnigen Einfluss. Einen wirklich wahnsinnigen. Ich erinnere mich, dass ich Stücke gehört habe, aus dem 20. Jahrhundert, zu Beginn meines Studiums, und habe eigentlich neue Musik gehört, die sogenannte neue Musik, und habe eigentlich vom inneren Auge Synthesizer-Klänge gesehen und habe gesehen, an welchem Regler gerade jemand dreht. Dabei war es ein Orchesterstück von Ligeti. Manswer Atmospheres war es, glaube ich, sogar. Genau, ja. Ja.
Gehen wir nochmal zu dem Ur-Techno zurück. Also das ist so eine Musik, die bleibt für mich unerschlossen. Weil, und da komme ich jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast, womit ich überhaupt nicht klarkomme, sind die zeitlichen Dimensionen.
Das verstehe ich sehr gut, ja.
Also das ist tatsächlich eine Musik, wo direkt zu mir spricht und sagt, ich verstehe diese Proportion nicht. Das dauert mir alles zu lang, bis irgendwann sich irgendwas entwickelt.
Ja, ich glaube, dass man das tatsächlich, dass es da ein meditatives Element gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, speziell wenn man dann so ein 140 BPM geschrubbt da irgendwie hört. Aber ich glaube, es gibt ein meditatives Element, also eins, in der sich Zeit auflöst, in gewisser Weise.
Ja, also ich habe mir auch schon mal öfters überlegt, ob ich vielleicht einfach mal tatsächlich dazu tanzen sollte und dass es in dem Moment quasi Gebrauchsmusik ist und nichts zum Hören in dem Sinne.
Das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Man kann ja jetzt natürlich nicht sagen, der Techno an sich, weil wie in jeder anderen Musikrichtung gibt es da ganz unterschiedliche Strömungen. Die einen sind eher auf Gebrauch ausgelegt, soll heißen, dass die Leute eben eine Party feiern und tanzen können. Andere sind eher, sagen wir mal, experimentell, da geht es tatsächlich irgendwie um eine gewisse Horizonterweiterung. Aber ich glaube, das kann man von jeder Musik letztlich sagen.
Also das stimmt,
Es ist schwierig, da ein abschließendes. Ich kann nur sagen, was für mich der spezielle Reiz war. War dieses Aufeinandertreffen von zwei eigentlich für mich völlig unvereinbaren Dingen.
Ja, was man vielleicht an der Stelle nochmal sagen sollte oder wo ich mich auch nochmal öffentlich bedanken möchte, ist für diesen fancy Intro-Song, den du mir gebastelt hast.
Oh, gutes Stichwort, ich hab's ganz vergessen. Ja.
Kannst du da kurz was dazu sagen, weil ich schon mal gefragt worden bin, was das, also ja nicht was es ist, aber wer hat das gemacht und was war die Idee dahinter vielleicht?
Ja. Also schön, dass du das erwähnst, weil das hatte ich jetzt tatsächlich völlig vergessen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe für diesen Intro-Song tatsächlich einen kleinen Schnipsel aus meiner ersten Symphonie, an der ich gerade im Moment arbeite, verwendet, in der es auch ein elektronisches Zuspiel geben wird. Und zwar basiert es auf einem anderen Orchesterwerk von mir, das heißt Symphonia. Und dann hatte ich tatsächlich diesen Beat, der danach kommt, das war tatsächlich mal wesentlich schneller. Also ich bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 30 BPM irgendwie schneller. Und damals hatte ich aus einer anderen Komposition von mir, die Sirenen, tatsächlich so einen kleinen Techno-Remix gemacht. Das war so eine kleine Spielerei von mir. Und diese beiden Sachen habe ich dann eben aufeinandertreffen lassen und habe daraus was Neues gebastelt. Also da wären wir wieder bei der Verflechtung von verschiedenen Kompositionen von mir. Das ist letztlich egal, was ich mache. Die Dinge wirken immer irgendwie aufeinander. Ich habe da auch überhaupt keine Scheu, unterhaltungsmusikalische Elemente mit einer Symphonie in Reaktion treten zu lassen. Also ganz im Gegenteil, ich finde es total spannend zu gucken, was dann passiert. Und ich finde, wenn die Dinge dann sich zu was Neuem vereinen, auf das man vorher gar nicht gekommen wäre, dass das überhaupt möglich ist, das ist für mich so reizvoll, dass ich damit einfach niemals aufhören möchte.
Ja, wäre das vielleicht eine Überlegung, auch mal live irgendwie zu machen? Also so eine Techno-Einspielung oder so eine Beat-Einspielung über ein Blasorchester?
Fühl dich frei.
Okay. Du hast gerade schon deine Symphonie erwähnt. Ich weiß ja, dass du jetzt schon seit, ich weiß nicht, 2 Jahren an der Symphonie schreibst.
Das reicht leider nicht ganz.
Seit wann schreibst du?
Ich weiß es nicht genau, weil ich von Schreiben nicht genau sprechen kann. Ich kann sagen, dass ich glaube, das sind 3,5 Jahre mit Sicherheit schon, dass ich den Entschluss gefasst habe, mit der Symphonie anzufangen. Aber das hat erstmal bedeutet, dass ich mindestens noch 1 Jahr überhaupt gebraucht habe, den Stand zu haben, überhaupt zu wissen, was eine Symphonie für mich sein kann. Okay. Also der Titel Symphonie ist ja nun, das ist ja, man tritt ja dann in Konkurrenz mit Werken, die sowas von unfassbar gut und bewegend sind. Also ich würde mich niemals trauen, Symphonie darüber zu schreiben, bevor ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas zu der Sache beizutragen habe, was dem von der Wertigkeit zumindest annähernd entspricht. Ob das dann wirklich so der Fall ist, das müssen andere entscheiden.
Hast du dir, weil 3,5 Jahre klingt ja jetzt schon doch sehr lang, aber hast du dir einen Endpunkt gesetzt?
Ende des Jahres.
Gibt es schon jemanden, der das dann uraufführen wird oder schreibst du erst mal und guckst dann? Oder findet sowas vorher sogar schon im Gespräch statt, bevor man überhaupt den langen Weg einer Symphonie beschreitet?
Ich denke, dass es jedes Mal unterschiedlich ist. Also ich habe Werke geschrieben, die waren Auftragswerke, die waren natürlich dann völlig zeitlich terminiert. Da war dann auch gleich klar, wer die Uraufführung macht. Oder ich habe Gebrauchsmusik geschrieben, soll heißen, Werke, die ich einfach gebraucht habe für ein Konzertprogramm. Und jetzt bei dieser Symphonie war es mir wichtig, keinen Termin zu haben.
Ja.
Auch keinen Aufführungstermin zu haben, weil ich nicht wollte, dass ich voreilige Entscheidungen treffe. Für mich ist die Symphonie zu schreiben, ist für mich, das ist schon so ein bisschen so eine Lebensaufgabe. Also ich erinnere mich, dass ich dass ich als Teenager in der Frankfurter Oper zum ersten Mal eine Symphonie gehört hatte, für einen Komponisten ja verhältnismäßig spät angeblich. Und das war damals Dvořáks Neunte. Und das hat auf mich einen derartig großen Einfluss gehabt. Das hat mich einfach total verändert. Ich habe so gedacht, mein Gott, was ist das? Ich will auch sowas können. Und ich glaube, dieser naive Wunsch, den habe ich nie aufgegeben. Und es ist eine Art Traum von mir. Und deswegen war es mir wichtig, diese erste Symphonie nicht einfach so irgendwie rauszufeuern, sondern wirklich das Gefühl zu haben, dass, wenn das Ding kommt, ich da alles dafür getan habe, was eben möglich ist.
Ja.
So wie beispielsweise Brahms, der nach der 9. Beethoven seine erste ja auch sehr, sehr, sehr spät veröffentlicht hat, weil er sich einfach nicht getraut hat, dieses Werk irgendwie zu schreiben, weil die 9. Beethoven irgendwie über allem stand. Und und jetzt ist Brahms ja nur wirklich kein Schlechter.
Das heißt, du arbeitest aber jetzt nicht ausschließlich seit 3,5 Jahren nur an der Symphonie. Also da gibt es noch Werke daneben.
Ja, also ich habe immer wieder zwischendrin auch andere Sachen. Unter anderem Symphonia habe ich neu gearbeitet gehabt. Das wurde dann von der Bläserphilharmonie Aachen unter Tobias Hausig auf dem Deutschen Musikfest in Osnabrück aufgeführt. Und jetzt im Moment, kurz vor der Beendigung des dritten Satzes meiner Symphonie, habe ich kurz eingefügt, ein kleines Stück namens Marie, das sich so ein bisschen mit dem Thema Schönheit auseinandersetzt.
Gibt es Zeiten, in denen du haderst, ob du noch was schreiben solltest?
Ja.
Gehört es?
Ja, diese Zeiten gibt es auf jeden Fall.
Gehört es dazu als Komponist? Ist jetzt ein bisschen provokativ vielleicht gefragt.
Also ich könnte ganz gut ohne leben, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man auch mal hin und wieder zweifelt, ob es nötig ist, dass man das Gleiche gerade nochmal schreibt. Ja. Hm. Ich denke, das ist aber auch eine sehr unterschiedliche Sache. Also jemand wie Maslanka hat ja beispielsweise auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er eigentlich immer wieder dasselbe sagt und es aber doch irgendwie immer wieder zu anderer Qualität treibt. Auch er ist ja nur alles andere als ein schlechter Komponist. Ich glaube nicht, dass man das so generell sagen kann. Aber ja, ich hatte schon Momente, in denen ich mit mir gehadert habe, ob ich im Moment schreiben soll.
Okay.
Oder ob es überhaupt einen Sinn ergibt, heutzutage noch jahrelang an der Symphonie zu arbeiten von der Stunde, wo das doch eigentlich ja eine prähistorische Kiste ist, mehr oder weniger. Also prähistorisch klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Aber diese großen Orchesterwerke passen ja angeblich überhaupt nicht mehr in die Zeit.
Ja.
Und ich sage bewusst angeblich, weil das Gefühl, aus einem Konzert rauszugehen und so einen riesigen Opus erlebt zu haben, der einen mehr oder weniger fast erschlagen hat und jemand hat Dinge ausgedrückt, die so essentiell waren, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass ich eigentlich nicht mehr reden müsste, weil eigentlich schon alles gesagt ist. Und man geht aus dem Konzert raus und verspürt eigentlich so eine Art inneren Frieden.
Sehr schön. Ich würde jetzt zum Abschluss noch zu so einer Schnellfragerunde kommen. Also, einfach entscheiden und sagen, warum. Wenn du eine Persönlichkeit, tot oder lebendig, einen Tag treffen könntest, welche wäre das?
Heinz Winbeck. Ein verstorbener Kompositionsprofessor.
Warum?
Weil das ein Mensch ist, der mir sehr viel bedeutet hat und der in einem Moment, in einem ganz wichtigen Moment in meinem Leben, was in mir gesehen hat, was anderen verborgen blieb.
Okay. Ich habe noch einen Satz, den kannst du noch vervollständigen. Wenn ich Schulmusik studiert hätte, dann?
Dann würde ich jetzt ein Leben führen, für das ich, glaube ich, nicht geeignet bin.
Wieso meinst du?
Ich arbeite wirklich sehr gern mit Jugendlichen und auch mit Kindern. Allerdings bin ich mit dem Format Schule Insoweit nicht konform, als dass ich das 5 Tage die Woche ertragen möchte.
Okay.
Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, an der Schule zu arbeiten, mal einen Vortrag zu halten oder mal einen Workshop zu geben oder mal Instrumentalunterricht zu geben oder sonstiges. Aber die Vorstellung, dass ich das 5 Tage die Woche hätte, ist mir einfach, ist mir fremd. Mhm. Im Übrigen eigentlich fast bei jedem anderen Job auch.
Also du genießt quasi auch, dass du deine Zeit frei einteilen kannst und auch alleine arbeiten kannst.
Freier Geist, freie Zeit.
Ja. Wenn du hättest wählen können, von wem du gerne Schüler gewesen wärst, wer wäre es? Beethoven, Bruckner, Mahler?
Das ist jetzt sehr fies.
Ich weiß.
Das ist jetzt sehr fies, weil du ja natürlich genau weißt, dass du jetzt 3 meiner Heroes mehr oder weniger rausdeutest.
Du kannst natürlich auch dich für alle entscheiden und mir sagen, warum.
Nee, ich kann darauf keine wirkliche Antwort geben. Was mich bei Beethoven zeitlebens fasziniert, ist die Polarität in seiner Komposition. Diese Gegenüberstellung von 2 Extremen, aus der er dann einfach fast annähernd jedes Werk schafft. Da braucht man eigentlich in den meisten Werken nur bis Takt 8 oder 16 oder so schauen und sieht mehr oder weniger, okay, da stellt jetzt einer 2 Dinge nebeneinander und eigentlich ist schon völlig klar, daraus wird jetzt alles gebastelt. Das fasziniert mich einfach. Auf der anderen Seite die große Hoffnung, die dann aus seiner 9. raussprüht, nachdem er doch sehr, sehr innerlich sehr dunkle Zeiten erlebt hat und das mehr oder weniger als Spätaussage, das fasziniert mich wahnsinnig. Bei Bruckner ist es so, dass mich die Harmonien in Verbindung zur zeitlichen Dimension wahnsinnig faszinieren und einfach diese Verbindung zu Gott, die ich als sogenannter Atheist ja zwar nicht habe und trotzdem mich da drin wiederfinde. Das ist das Faszinierende für mich an Bruckner, dass ich dieses, also glaube jedenfalls, mich da drin wiederzufinden. Ich weiß ja nicht, was er jetzt tatsächlich da, jedenfalls dock ich an diese Energie voll und ganz an. Und auf der anderen Seite hat er dann in seinem Spätwerk auch so viele visionäre Züge, obwohl er ihm ja vorwirft, dass er eigentlich eine Symphonie nur immer wieder geschrieben hat. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, jemand, der einem sowas vorwirft, das sind meistens Menschen, die nicht mal eine Symphonie geschrieben haben, geschweige denn eine zweite, die dann eine andere sein soll. Und wenn jemand 9 Versuche braucht, um sich auszudrücken, um am Ende die wunderbarste Symphonie der Welt zu schreiben, in Anführungszeichen, ja mei, dann soll er halt vorher 8 geschrieben haben.
Ja.
Das finde ich alles andere als eine Schande. Wenn ich Bruckner 8 geschrieben hätte, dann würde ich vorher vielleicht, also um Bruckner 8 geschrieben zu haben, würde ich vorher vielleicht 20 Symphonien schreiben, wenn mir einer versprechen würde, dass die 8. danach von mir wäre. Ja, und Mahler natürlich als großer Visionär und eigentlich auch Seismograf der Zeit, der die tonale Musik mehr oder weniger ans Ende der Existenz geführt hat und das Ganze dann bespickt mit so kitschigen Elementen, dass eigentlich kaum zu glauben ist, dass jemand es schafft, so ein Universum da draus zu bauen. Ich erinnere mich, als ich meine erste Mahler-Symphonie gehört habe, hatte ich das Gefühl, ich würde einen Heimatfilm angucken.
Mhm.
Und ich habe eigentlich überhaupt nichts verstanden von dieser Musik. Und dann habe ich ein paar Symphonien mir reingezogen und dann tatsächlich die Aufnahme von Bernstein mit den Wiener Philharmonikern und der 9. Und dann habe ich einfach, ich habe Tränen geweint, währenddem diese Musik gelaufen ist. Und da war es um mich geschehen, da war mir klar, dass Mahler einfach eine riesige Musik ist. Unglaubliche Musik. Bis heute völlig unglaublich.
Ja. Für mich immer noch unangefochten Mahler 2.
I know.
Ich war, eine Frage habe ich noch, um so ein bisschen den Bogen zur Blasmusik nochmal zu spannen. Abschließend, was sind deine persönlichen Wünsche für die Blasmusikszene und für dich selbst?
Meine persönlichen Wünsche für die Blasmusikszene, speziell in Deutschland, ist das nötige Selbstvertrauen, um Wege zu gehen, die man gehen muss, um eigene Profile aufzubauen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Es ist oft die Rede von Traditionspflege und dann stellt sich aber die Frage, welche Tradition wird eigentlich gepflegt? Wo kommt die denn eigentlich her? Ist die wirklich Teil und Basis der Blasmusik? Das sind Fragen, die werden sich ganz häufig bei der sogenannten Traditionspflege überhaupt nicht gestellt. Also ist doch irgendwie sonderbar, dass man an der Nordsee, was weiß ich, eine Polka spielt von Ernst Mosch und dann behauptet, das wäre Tradition. Also ich möchte das denen nicht absprechen, aber man muss sich doch die Frage stellen dürfen, ob das irgendwie wirklich stimmt. Insofern glaube ich, dass dass man sich trauen sollte, mal wirklich eine deutsche Blasorchester-Tradition zu entwickeln und nicht nur was zu adaptieren. Okay. Also Mut, ein eigenes Profil aufzubauen und sich nicht nur als Zweckorchester herzugeben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Die Vernetzung mit dem eigenen Ort, wie es häufig auf ländlichen Gebieten ist, dass man eben dann auf Festen spielt oder mit der Kirche Gottesdienste bestreitet und so weiter. Das sind zweckgebundene Dinge, gegen die es überhaupt nichts zu sagen gibt. Aber warum verbietet es denn jetzt, dass man auf der anderen Seite was anstößt, was wohin führen kann, wo jetzt vielleicht noch gar keiner weiß, wie wunderbar das sein kann? Ja. Insofern wünsche ich mir vor allen Dingen Horizonterweiterung in sämtlichen Regionen, so egal ob das die Dirigenten sind, ob das die Orchester sind, ob das die Vorstände sind oder auch die Verbände. Ich glaube, dass das verdammt wichtig ist, einfach mal über den Tellerrand rauszuschauen und mal zu erblicken, was alles möglich ist, um überhaupt eine Idee davon zu entwickeln, was man selbst eigentlich dazu beizutragen hat. Eigentlich ähnlich, wie ich es als Komponist mache, wenn ich mir andere Kompositionen großer Meister anschaue und Teile darin wiederfinde oder ich mich in Teilen davon wiederfinde und dann aber versuche, was Eigenes draus zu machen. Und ich denke, das ist eine Herangehensweise, die könnte man als Vorstand, wenn man sich eben anschaut, was große oder gute Ensembles oder fruchtbare Ensembles gemacht haben, damit dieser Weg bestritten wurde, glaube ich, dass das durchaus Sinn macht, sich diese Konzepte anzuschauen und einfach mal zu überlegen, was kann ich davon zu Hause umsetzen und inwiefern muss ich das so modifizieren, dass das auf uns passt. Und das Gleiche betrifft die Dirigenten oder Verbände.
Und deine persönlichen Wünsche?
Meine persönlichen Wünsche? Meine persönlichen Wünsche sind, dass ich wieder vor die Tür darf und arbeite. Weil so schön das ist, zu komponieren, ich lieb's und ich habe im Vertrauen auch im letzten Jahr so viel dirigiert, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, wieder zurück zum Komponieren zu finden. Insofern war das für mich jetzt tatsächlich so ein Wink mit dem Zaunpfahl, sodass ich wieder voll ins Komponieren rein bin. Und ich finde es wirklich schön, dass ich das im Moment so exzessiv machen darf. Aber ganz ehrlich, ich vermisse tatsächlich mich mit Menschen auszutauschen. Ich vermisse ein Orchester zu erleben. Und ich finde es auch ein Stück weit echt schade, wenn ich mir anschaue, dass jetzt Autohäuser aufgemacht haben und ich eigentlich noch nicht die Erlaubnis habe, zu musizieren mit anderen Menschen. Das finde ich schon eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche mir, dass ich wieder vor die Tür darf und dann meine Zeit mit guten Menschen teilen darf.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann mich nur auf viele weitere Folgen dieses wunderbaren Podcasts.
Ja, wir hätten noch stundenlang weiterreden können und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und hat vielleicht Aspekte über Komposition, über Musik aufgemacht, über die man sich so bewusst noch nicht Gedanken gemacht hat. Wenn euch diese Art gefallen hat und ihr sagt, sowas würdet ihr gern mehr hören, wenn über ja, solche metaphorischen Dinge, aber auch essentielle Dinge über Musik mehr geredet wird, dann lasst es mich wissen und schreibt mir auf info@andischreck.de oder auf meiner Facebook-Seite oder bei Instagram. Ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast und ruhig weitersagen. Für die nächste Folge habe ich mir zwei Gäste eingeladen und wir werden über Wertungsspiele reden. Sinn und Unsinn. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.